So, mir gegenüber ist jetzt Marius Sittwer. Hallo.
Schönen guten Abend.
Ja, du hattest vor 2 Wochen oder so eine Stadtteilführung zu Leipziger Meuthen, konkret zur Meuthe-Reeperbahn gegeben. Vielleicht kannst du erstmal so eine kleine Einführung geben für unsere Hörerinnen. Was sind eigentlich Leipziger Meuthen?
Tja, also das kann man so eindeutig gar nicht sagen. Also die Leipziger Meuthen, ja, das waren lose Verbindungen von Leipziger Jugendlichen aus dem Arbeitermilieu, die sich eben ja, Mitte der 30er Jahre zusammengetan haben in den verschiedensten Stadtteilen in Leipzig, ob das nun Gohlis war, ob das Connewitz war, ob das Lindenau war, wo wir ja auch die Stadtteilführung gemacht haben. Ja, und diese Arbeiterjugendlichen, ja, es waren ungefähr ein Viertel bis ein Drittel auch Mädchen dabei, ja, die haben sich eben aktiv gegen beispielsweise Organisationen Hitler-Deutschlands wie beispielsweise die Hitlerjugend gewendet und ja, sind dann eben als sozusagen erste Jugendsubkultur jetzt in die Stadtgeschichte eingegangen. Und wir möchten eben auch als Jugendparlament mit den Stadtteilführungen und dem ersten, den wir jetzt gemacht haben vor ein paar Wochen, eben diese Meuthen, gerade auch die Meuthe Reeperbahn, die größte dieser Art, wieder ins Bewusstsein holen. Denn ja, aktuell findet man nichts im Stadtbild zu den Leipziger Meuthen, also keine ja, Straßenbenennungen, keine Plätze, die nach Meutenmitgliedern benannt sind, oder Plaketten gibt es auch nicht. Also das Einzige, was wir also hier finden, sind Veranstaltungen und Fachliteratur, beispielsweise von Sascha Lange. Und mehr gibt es hier im Stadtbild nicht. Und das möchten wir auf jeden Fall ändern. Und da war ja dieser ja, Stadtteilrundgang ein erster Schritt dafür.
Ja, das war natürlich auch sehr gefährlich, so in den 30ern irgendwie sich aktiv gegen die HJ zu stellen. Und sehr viele von den Mitgliedern der Meuthen waren dann auch irgendwie teilweise länger oder auch weniger lange halt im Gefängnis. Aber wir wollen uns ja jetzt mal auf die Meuthe-Reeperbahn konzentrieren. Also, wieso eigentlich Reeperbahn? Da verbinden ja wahrscheinlich die meisten Leute eher Hamburg mit.
Ja, die Meuthe-Reeperbahn ist ja, eine der interessantesten, finde ich, denn sie war die größte mit etwa ja, 100 Mitgliedern. Also die Gestapo hat immer die ja, Gruppierungen geschätzt. Ne? Also es gibt da auch Quellen, die sagen 150 Mitglieder, aber ja, also eindeutig sind es wahrscheinlich um die 100. Es gibt einen engen Kreis von 20 bis 25 ungefähr, die sich um ja, die zwei Skiwegbrüder, die ich dann nachher noch ein bisschen ansprechen möchte, gebildet haben. Ja, und die haben sich in Lindenau rund um die heutige Georg-Schwarz-Straße getroffen. Und die hieß früher im Volksmund Reeperbahn, weil diese Straße, die die Nazis dann im April 1933 zusammen ja, gezogen haben, zur sogenannten Schlageterstraße nach einer ja, NS-Märtyrerfigur benannt. Und die war eben ja, charakterisiert durch verschiedene Restaurants, Kneipen, Cafés, aber vor allem viele Kinos. Ja, und die war auch illuminiert nachts und so hat sich dann eben in Bezug auf die Hamburger Reeperbahn, die natürlich deutschlandweit wie heute auch immer noch bekannt war, sich dieser Name gebildet. Und so haben sich also eben diese Meutenmitglieder immer nach den jeweiligen Orten benannt, an denen sie also aktiv waren. Beispielsweise eben die sogenannte Reeperbahn.
Ja, also Lindenau war damals so ein linker Arbeiterinnenbezirk in Leipzig. Okay, und die Leute haben sich dann da auf der Reeperbahn getroffen oder hatten die so einen besonderen Platz oder wie haben die sich getroffen?
Also meistens eben auf der Reeperbahn, in den Nachmittags-Abendsstunden, denn man konnte sich damals nicht sicher fühlen auf den Straßen. Also die Jugendlichen, die hatten ja Probleme, denn ja, die Hitlerjugend, die wollte ja ab 33, ab der Machtergreifung, ja, die Führungsrolle übernehmen unter den Jugendorganisationen. Da gab es dann relativ schnell nach dem Januar 33 Verbote und ja, die Hitlerjugend hatte dann einen Streifendienst eingerichtet und der sollte eben auch Jugendliche kontrollieren. Und damit man eben diesem Streifendienst beispielsweise aus dem Weg geht, dann hat man sich eben unter die Menschen gemischt, in Restaurants, in ja, Cafés, Kneipen, aber vor allem in die Lichtspielhäuser. Heute ist es beispielsweise noch an der Georg-Schwarz-Straße Nummer 11 zu erkennen. Da ist noch ein ja, Art Deco-Portal zu sehen, ein ehemaliger Zugang zu einem solchen Lichtspielhaus. Ja, und die hatten also mehrere hundert Sitzplätze und da war natürlich immer Betrieb davor. Und somit konnte man sich eigentlich relativ gut davor in die Menge tummeln und somit eben auch beispielsweise diesem Streifendienst aus dem Weg gehen.
Ja, das stelle ich mir jetzt praktisch aber schon schwierig vor. Also wenn das 100 Leute waren, dann werden die sich auch mit ein paar Dutzend Mal getroffen haben und das ist jetzt ja weder unauffällig noch kann man da im Kino dann irgendwie, also wenn die alle tuscheln, ja keine Ahnung.
Also direkt im Kino wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, sondern eben ja die Amüsiermeile davor. Heute ist davon ja kaum noch was übrig, weil eben mit dem Verfall der Bausubstanz in den 70er, 80er Jahren eben diese Amüsiermeile eigentlich komplett verschwunden ist. Und das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, was das auch für ein Trubel war. Aber die Meuten haben auch gerade, was die Meute-Reeperbahn betrifft, nicht davor zurückgeschreckt, auch mal aktiv zu werden, was beispielsweise Schlägereien mit der HJ anbetraf. Ja, und deswegen gab es dann auch Verhaftungen, teilweise vorgetäuschte Schlägereien mit der HJ und das hat dann die Gestapo beispielsweise zum Anlass genommen, Meutenmitglieder ja, in die Polizeiwache Lindenau zu bringen. Ja, und da gibt es eben ein Übergangsgefängnis und dann ging es dann beispielsweise in die Moltkestraße oder in die Wächterstraße ins Gefängnis.
Okay, bevor wir die Repression nochmal näher beleuchten, also außer Schlägereien oder angeblichen Schlägereien mit HJ-Leuten, was haben die denn sonst noch so getrieben an Opposition?
Das ist hoch unterschiedlich, aber in der Meute-Reeperbahn, die auch sehr linkssozialistisch geprägt war, ist bemerkenswert, dass diese beiden Brüder, diese Kerngruppe dieser Meute, also die Gebrüder Wolfgang und Rudolf Schieweg, dass die beispielsweise mit einem Kinderdruckkoffer verschiedene Flugblätter gedruckt haben mit Aufschriften wie Nieder mit Hitler oder HJ verrecke und anderem. Und das war ja schon fast aktiver Widerstand. Ja, und sie haben beispielsweise, Leipzig wurde dann 1937 zur Reichsmessestadt als Ehrentitel dann gemacht und somit hat man dieser Stadt diesen Titel verliehen. Ja, und man hat dann an den Ortseingangsschildern eben aus Reichsmessestadt Reichsmeckerstadt gemacht, als kleine Guerilla-Aktion beispielsweise.
Also ne, so Flugblätter machen würde ich schon sagen, das ist aktiver Widerstand, nicht nur fast. Leider irgendwie wurden dann halt viele von denen verhaftet. Vielleicht kannst du ja irgendwie so ein bisschen, also ein Großteil der geschichtlichen Quellen bezieht sich ja wahrscheinlich aus Polizei- und Gestapo-Akten. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was dann aus den Leuten geworden ist?
Die erste Generation dieser Meuten, die hat sich eigentlich im Jahr 1939 größtenteils aufgelöst. Gerade in Lindenau gab es am 8. Juni 1939 die größte Verhaftungswelle, auch mit vorgeschobenen Aktionen wie eben solchen Schlägereien. Und da gibt es verschiedene Zeitzeugenberichte, die eben von diesen Ereignissen auch hoch unterschiedlich berichten. Aber ja, aus diesen Mitgliedern ist dann meistens sind dann Soldaten geworden, die wurden dann eingezogen, zumindest die als wehrtauglich damals eingestuft worden sind. Ja, und die meisten, die haben sich dann auch aufgrund dieser großen staatlichen Repression, weil sich ja auch das Reichsjustizministerium und der Reichsjugendführer, die haben sich sehr besorgt gezeigt, was eben diese Subkultur da in Leipzig anbetrifft. Und somit haben sie auch hart durchgegriffen, die verhafteten Mitglieder. Beispielsweise Wolfgang Schieweg, die sind dann vor Gericht gekommen und dann auch bei ihm, in seinem Fall war es sogar dann Schutzhaft, also KZ. Er ist dann nach Buchenwald deportiert worden, beziehungsweise dann inhaftiert worden. Aus vielen Meutenmitgliedern sind dann einfache, normale Erwachsene geworden, die eigentlich gerade dann zu DDR-Zeiten relativ untergetaucht sind. Man hat sie eigentlich nicht beachtet, also auch die Artikel, die man findet zu den Leipziger Meuten, die sind meistens alle nach 1990, weil eben auch in der DDR waren sie nicht kommunistisch genug.
Ja, und nicht parteikonform genug wahrscheinlich.
Genau.
Möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
Ja, also mir ist eben wichtig, auch gerade bei diesem Thema, dass man das eben aktiv wieder in das öffentliche Bewusstsein holt. Wir versuchen da als Jugendparlament auch jetzt mit einem Antrag die Stadt Leipzig dazu bewegen, einen also würdigen Ort für das Gedenken an die Leipziger Meuten zu schaffen. Das kann beispielsweise eben gerade für die größte Meute auf dem Lindenauer Markt sein oder an einem anderen großen Ort, weil es gab ja auch andere Meuten, Hundestaat, Lille und so weiter, die eben auch sozusagen in das Bewusstsein wieder kommen sollten. Ja, weil eben, wenn man heute auf die Straße geht und Schülerinnen und Schüler fragt, dann fällt meistens der Begriff unter Opposition in der Nazizeit. Da fällt dann meistens Weiße Rose oder da fällt Swing-Jugend. Aber Leipziger Meuten, diese auch große Gruppe, die fällt überhaupt nicht, weil sie kaum einer kennt. Und das möchten wir auf jeden Fall ändern. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir das heute besprechen können.
Ja, du hast ja vorhin schon die Fachliteratur angesprochen. Also auch Alexander Lange ist da wirklich wichtig. Der hat da zwei Bücher zugeschrieben. Das eine heißt Leipziger Meuten. Und der hat auch einen Raum im Leipziger Schulmuseum gestaltet, so einen kleinen, wo es dann halt um die Leipziger Meuten geht. Ja, dann recht herzlichen Dank an Marius Wittwer.